Ich glaube, wichtig ist eigentlich, dass man Musik überall entdeckt, nicht nur in seinem Instrument, sondern dass man die Fantasie beflügelt.
Ihr hört den Jazz Moves Schnack mit Stefanie Lottermoser und Petra Ries.
Moin und herzlich willkommen zum Jazz Moves Schnack, dem Hamburger Podcast über Jazz. Ich bin heute jetzt doch wieder alleine da, habe aber dafür zwei Gäste mir gegenüber sitzen. Petra Ries ist kurzfristig erkrankt und wir wünschen ihr gute Besserung von dieser Stelle. Aber ich bin mir sicher, dass die beiden Herren, die heute da sind, genug Geschichten zu erzählen haben. Und begrüße hier vor mir Wladislav Sendecki und Jürgen Spiegel. Schön, hallo, dass ihr da
hallo.
Seid.
Ja, hallo, vielen Dank, dass wir hier sein dürfen.
Sehr gerne, ich freue mich, dass ihr da seid. Schön, dass ihr auch Zeit gefunden habt. Ich habe vorher auch ein bisschen mich auf euren Social-Media-Seiten umgeguckt im Zuge meiner ganzen Vorbereitungen und habe gesehen, dass ihr ja auch schon wieder viel unterwegs wart die letzte Zeit. Du warst, Jürgen, in Venedig, glaube ich, unter anderem. Du warst in der Tschechoslowakei gerade am Wochenende.
Genau.
Ladi, du warst auf Schloss Elmau.
Ja, das ist, war im Sommer und dann jetzt in Warschau, wo war ich sonst? Nö, das war es.
Und ihr wart auf Burg Fischering, glaube ich, auch zusammen?
Nee, wir müssten leider absagen wegen meiner Corona.
Ach, you know? Siehste, das stand, das habe ich,
ich bin auch nur ein Mensch.
Nee, das habe ich auch erst zu spät über das Konzert geschrieben.
Aber an sich seid ihr schon wieder gut unterwegs gewesen.
Ja, also ich bin eine Woche negativ. Daher, hallo. Ich hätte natürlich Hinweise für Petra, ne? Tee mit Honig jeden Morgen, einen schönen Honig ohne Zucker und Zitrone und Ingwer. Also, das funktioniert.
Das geben wir weiter und auch genug andere Leute sind ja auch immer noch betroffen von jeglichem Krankheitsmist. Deswegen gilt das auch einfach für alle.
Halte, Leute, halte euch virenfrei.
Ja, das wäre schön.
Wladislav Sendecki wurde 1955 in Gorlice in Polen geboren. Er wuchs in Krakau auf, wo er während seines klassischen Klavierstudiums den Jazz für sich entdeckte. In Polen war er Gründungsmitglied zahlreicher namhafter Jazz-Ensembles. 1981 zog er dann in die Schweiz. Dort startete seine internationale Karriere. Er begann mit MusikerInnen wie Billy Cobham, Michael und Randy Brecker, Tomasz Stanko und Maria Schneider zu arbeiten. Als er 1996 zur NDR Big Band kam, zog er nach Hamburg. Dort war er bis 2020 festes Mitglied im Ensemble. 2011 erhielt Sendecki den Hamburger Jazzpreis. 2015 wurde er mit der Gloria Artis Medaille, der höchsten künstlerischen Auszeichnung der Republik Polen, geehrt. 2017 erklärte ihn seine Geburtsstadt Gorlice zum Ehrenbürger. Jürgen Spiegel wurde 1972 in Bremen geboren, wo er später auch Schlagzeug studierte. Er wechselte an das Konservatorium in Groningen. Dort erhielt er wiederum ein Stipendium für die Manhattan School of Music in New York. Neben seiner Tätigkeit als Jazzschlagzeuger war er auch mit verschiedenen Rockformationen auf Tour und spielte auf Festivals wie dem Hurricane oder Rock am Ring. Er ist Gründungsmitglied des Tingwall-Trios, das mit 3 Jazz-Echos, 6 Jazz-Awards in Gold sowie dem Hamburger Musikpreis Hans ausgezeichnet wurde. Außerdem hat er mit Künstlern wie Kurt Elling und Dominic Miller zusammengearbeitet und ist als Musikproduzent tätig. Unter anderem hat er die Themenmusik für den TV-Sender Al Jazeera produziert.
Und dann zum grünen Abschluss noch euer gemeinsames Duo. Seit 2018 gibt es das Duo Sendecki und Spiegel. Bisher wurden beim Hamburger Label Skip Records 2 Alben veröffentlicht. 2019 Two in the Mirror und 2022 Soleil. Ihr habt euch, glaube ich, selbst auch mal als kleinstes Orchester der Welt bezeichnet. Ich finde das sehr zutreffend, weil auf jeden Fall sollen alle Hörer und Hörerinnen sich eure Platten anhören, die Duo-Platten und natürlich auch alle die vielen Platten, die ihr sonst jeweils gemacht habt. Aber das hat so eine unglaublich große dynamische Bandbreite, was ihr da zu zweit veranstaltet, dass der Begriff kleinstes Orchester der Welt tatsächlich sehr zutreffend ist. Wie kam das denn, dass ihr euch entschieden habt, zu zweit zu spielen und auch auf einen Bassisten zu verzichten, wie es ja in einem klassischen Klaviertrio in Anführungszeichen oft üblich ist? Was waren da eure Überlegungen dazu?
Deine Meinung.
Ja, also die Überlegung, also wie wir uns zusammengefügt haben, war eigentlich, ich ging spazieren und da dachte ich, ich rufe doch mal den Vladi an. Und wir hatten vorher schon mal in der Big Band was zu tun, dann habe ich ihn angerufen und dann hat er ganz viel erzählt, 1000 Ideen und so. Ja, und dann haben wir uns irgendwann dann mal getroffen. Und zwar haben wir vorher schon Ideen ausgetauscht. Und beim ersten Treffen, wo wir aktiv zusammen zu zweit Musik gemacht haben, ist die erste Platte entstanden.
Direkt?
Direkt. Wir haben nie vorher geprobt und auch nie im Duo gespielt.
Habt ihr die bei dir im Studio aufgenommen?
Nee, die haben wir bei Wolf Kerschek im Studio aufgenommen. Und dort haben wir uns getroffen, einfach um
testen,
das zu testen und so. Und ich habe gesagt, Mensch, ich bin ja auch studiomäßig viel unterwegs. Ja. Ich nehme den ganzen Kram mal auf. Ja, und da war so eine Magie und so. Und daraus ist dann das erste Album entstanden. Also es ist sozusagen...
Das hast du auch gemischt, ne?
Ja, das ist an einem Tag sozusagen aufgenommen worden, das erste Album.
Wahnsinn.
Ich habe schon Duos mit Schlagzeugern gemacht.
Ja, mit Jeff Ballard unter anderem.
Ja, nicht nur. Also ich habe mit 81, 82 mit Billy Cobham und manchmal die Bassisten, das war mehrere, sich ausgetauscht haben. Manchmal auf der Bühne sind sie einfach stumm geworden. Okay. Und ich habe einfach CP-70 Yamaha Piano noch, fürchterliches Zeug, anyway, und ein paar Keyboards und so. Das war einfach manchmal die Notwendigkeit. Man ist auf der Bühne, man ist 5.000 oder 10.000 Leute und mach mal, ne? Also spielt sein Konzert und die anderen wissen gar nicht, wo sie sind. Mhm. Also das war leider das Problem und für mich war es klar, ich betrachte Flügel sowieso nicht. Zwei Oktaven, hier linke Hand spielt Gitarre und zwei rechte Saxophon, sondern Flügel ist Flügel und ich bin ja damit nicht nur gebildet, so in die Richtung zu denken, sondern so höre ich das Instrument. Das ist ja königliches Instrument, das ist ja Orchester praktisch. Es ist Frage des Colors und Dynamics und das ist alle Elemente, die Musik gestalten, kommen da rein und dann hast du halt, und dann ist es Orchester. Und deswegen ist es auch schön natürlich, dass er das auch dementsprechend mischen kann.
Ja.
Nicht? Weil das ist nicht selbstverständlich, wenn das normalerweise Jazzklavier, Jesus Christ, das ist ja in der Ecke und klein wie was weiß ich was und da klimpert eine und wenn ihm keiner erschießt, dann klimpert er weiter. Deswegen hier ist eine gewisse Großzügigkeit auch von dem Sound her und natürlich das beflügelt und wie gesagt, also ich bin all over the place.
Ja.
Und ich höre Musik nicht so klaviermäßig betont, sondern für mich, was ich immer gesagt habe, dass ich gestalte das Konzert, also gestalte ich die Zeit, die man hört.
Das
also
ist da schön.
Ist dramaturgisch alles und so, ob das Klavier bedeutet oder nicht, mich interessiert das gar nicht, weil es ist eine Zeit, die man zusammen verbringt und dann erzählt man einfach über ganze Welt und Universum und Period. Also
sehr schön. Ist,
ja, das hat gut funktioniert und ich habe was das Spannende war, dass, ich sag mal so ganz aufnahmetechnisch, habe ich das eben mit altem Equipment aufgenommen aus den 70er Jahren. Also ich habe so U47, alte Neumänner, ist jetzt so Technikgerede, aber das macht viel aus und eben meine ganzen alten Neve-Racks und die habe ich eben dort aufgebaut.
Wie lange hast du dich denn schon mit Musikproduktion beschäftigt? Schon seit deinem Studium oder schon vorher?
Schon lange, schon ewig. Ich habe ja früher im Studio 29 gearbeitet.
Ja.
Also da habe ich mit dem Kollegen Michael Kiske, dem Sänger von Halloween, haben wir ein Studio zusammen gehabt und da haben wir eben ganz viel Bands aufgenommen im Metal-Bereich und so. Und irgendwie, dadurch, dass er auch ein Equipment sehr fanatisch ist, haben wir uns immer stundenlang darüber unterhalten und ich bin sozusagen sein Padawan irgendwie gewesen und habe dann im Studio alles gemacht, ne, von Mischen, Editieren und irgendwann, klar, war diese Karriere beendet und und dann habe ich mich eben auf akustische Instrumente auch sehr viel verlegt und das hat eben sehr viel Spaß gemacht, mit altem Equipment aufzunehmen.
Mission Possible bei Jürgen Spiegel.
Genau, nein, aber das war eben, das ist so ein bisschen auch einer meiner Leidenschaft eben so, dieses, und hab's einfach weitergemacht und.
Hast du beide eure Platten gemischt?
Ja.
Ja, ja.
Und hast du auch viele viele Anfragen von außen. Hast du überhaupt Zeit, noch andere Sachen zu mischen und zu produzieren?
Ja, genau, das wird immer mehr. Aber es gibt eben viele Sachen, die ich nicht mache.
Okay.
Ne? Also es gibt ja viele Anfragen, wo ich dann sage, nee, das glaube ich, da bin ich nicht der Richtige. Also ich mache dann wirklich nur das, wo ich denke, klar, ich habe natürlich jetzt, wir haben mal Filmmusik gemacht oder Filmvertonung, also jetzt nicht so aus der Dose raus, sondern eher mit aktiven Instrumenten aufgenommen. Sowas mache ich zum Beispiel auch sehr gerne.
Okay.
Ne? Und generell mische ich dann eben manchmal auch viele Alben. Ne?
Ja, man, ich habe mir auf deiner Homepage das alles auch angeguckt, so den Aufnahmeraum und
ja, genau.
Du bietest ja auch komplett alles von Recording, Mischen, Mastern, Produzieren.
Nur kochen tut er nicht.
Kochen tut er nicht gut?
Nee, Nein, gar nicht gut. Lieber lass.
Aber das ist so, das war jetzt erst später. Vorher, also ich habe jetzt diesen Raum und kann da aktiv sein. Aber wie schon gesagt, das entwickelt sich auch alles. Es ist ein Work in Progress.
Ja. Ne? Ja, war toll. Ich meine, was für ein Glück, wenn man sich trifft und einfach das Erste, was man zusammen macht, direkt was ist, wo man sagt, lass uns da ein Album draus machen. Ich meine, wie oft
das
passiert das?
Das haben wir nicht einmal so gedacht. Nö, also wir wollten eigentlich spielen und schauen und so. Natürlich will man nicht irgendwie kleckern, sondern wenn man schon was tut, dann ist so ein Erlebnis selber haben. Ja. Und wenn dieses Erlebnis selber zufriedenstellend ist für einen selbst, dann ist das auch für außen.
Ne? Ja. Eure beiden Alben wurden ja das erste 2019 veröffentlicht, also im Jahr vor Corona, und das zweite Album 2022. Wie sehr hat sich in der Zeit dazwischen eure Perspektive auf das Musikmachen oder vielleicht auch auf die Produktion von einem Album verändert durch das, was dazwischen war? Weil ich, für mich war selbst in dem Stillstand, den wir ja im Musikbereich hatten, hat sich ja trotzdem viel nach außen gezeigt, so wie der Blick auf die Kulturbranche ist, wie viele Musiker oder Musikerinnen sich selbst sehen. Man hat ja ganz viel in Frage gestellt, weil man überhaupt mal wieder Zeit hatte, auch was in Frage zu stellen, zumindest wenn man vorher viel unterwegs war. Was hat sich da für euch geändert oder habt ihr jetzt eine andere Perspektive auf manches im Musikbereich?
Ja. Also ich glaube, für jeden war das ja so eine Art Stille und mein Gott, wie soll das alles weitergehen? Aber wir mussten uns schon, wie soll man sagen, für das nächste Album nochmal natürlich anders motivieren, wie als wenn jetzt alles normal gelaufen wäre. Aber das war eben auch was Therapeutisches.
Ja.
So dass man Musik ja eher also als Therapie sieht und denkt, das tut einem gut einfach, ne?
Ja, das
tut einem einfach, man geht da sehr mit Freude oder Positivität. Das
ist
so.
Also Solace ist Trost für euch, aber auch für die Leute, die es hören, also insgesamt.
So war der Gedanke. Ja. Und dann, ich glaube auch, dass wenn man muss, dann Virus wird das auch nicht stoppen. Das Problem ist tatsächlich, dass Menschen sehr vorsichtig sind und da Musik irgendwie ein Industriezweig geworden ist und jeder guckt aufs Geld und will ja da aus den kleinen Pupsen irgendwie Vermögen schöpfen, da ist natürlich eine Schwierigkeit da. Und Gott sei Dank waren diverse Initiativen, die vielen Leuten geholfen haben. Wir sind natürlich in der Ticketsbereich. Also das heißt, wir müssen Tickets verkaufen. Wir bekommen nicht unbedingt eben keine Sponsoring in dem Sinne und so. Das war natürlich, das ist auch schwierig.
Ja.
Andere Baustelle ist einfach die Stimmung. Und das hat etwas länger gedauert, weil man musste sich einfach irgendwie hochschaukeln und sagen, okay, jetzt, hey, Covid, du kannst mich mal.
Ja.
Und das war auch Frühling und das war ein bisschen schön und so. Deswegen haben wir gesagt, okay. Es war aber nicht mehr so in 2 Stunden. Ne? diese Aufnahmen waren schon über mehrere Tage und wir haben uns selber, also wie soll ich sagen, also wenn man nicht spielt, weißt du, so öffentlich oder wenn man irgendwie zurückfährt, dass man zu Hause, sagen wir, so eigene Intimität wieder entdeckt und das ist alles schön und gut und jetzt, wo man so spielt und man kann aufhören, wenn man irgendwie nicht weiterkommt. Hier ist die Platte oder ist Aufnahme. Dann es ist einfach Entwicklung eines Stückes hat wirklich eine definitive, also Druck auf das, es wird so und fertig. Also das heißt, deine Gedankenbruch oder du kannst sagen, okay, ich weiß nicht weiter oder ich bin noch nicht so ganz drin oder was weiß ich was. Das sind so Sachen, die natürlich dann man neu entdeckt nach so langer Pause.
Ja.
Und ja, aber wie gesagt, also das hat mir wenigstens zu denken gegeben, dass ich die Zeit, die ich nicht praktiziere, das muss bei mir wirken, positiv wirken und das sollte nicht zurückbilden,
ja.
Weil ich spiele nicht, was ich gelernt habe. Für mich ist es, ich wachse jeden Tag und wenn ich dann abstecke und sage, okay, es passiert eh nichts, dann ist ein Loch und das geht nicht. Also jeden Tag muss wachsen,
ja.
In irgendwelcher Form.
Eigentlich auch ein großes Geschenk als Künstler, dass man eigentlich die Möglichkeit hat, immer alles in sich aufzusaugen und was draus zu machen.
Ja, das heißt, also es ist eine psychologische Sache. Gleichzeitig es ist eine Frage der Meditation. Also in welcher Form kann ich mich ohne Praktizieren sozusagen frei fühlen mit dem Instrument, wie viel Instrument mich hören will und wie viel ich auf ihm projiziere. Das sind so Sachen, die man eigentlich normalerweise nicht denkt. Aber das ist einfach so wie ein schwarzer Gürtel in Karate sozusagen, wo man gar nicht zeigen muss und so. Aber wenn notwendig ist, dann macht man nur eine kleine Bewegung und der Patient ist tot.
Ja. Aber man muss sich eben selber treu bleiben. Das ist eben das Schwierige. In dem Moment wirklich, was Vladi ja auch sagt, irgendwie so dieses Verinnerlichen und dieses, also nichts irgendwie zu forcieren oder so, das ist ja, dass es aus einer Natürlichkeit kommt.
Ja.
Und gerade wenn man dann so viel im Außen hat, was wird das, was wird schwierig, wer veröffentlicht das oder wie wird das veröffentlicht oder was muss man alles machen, sonst kriegt man die ganze Zeit Feedback.
Ja.
Also was so schön und so toll und ihr habt so schön gespielt und wir freuen uns aufs nächste Mal. Und wenn das auf einmal so, dann hat man ganz andere, dann, wie gesagt, da muss man sich ganz anders motivieren.
Ja, das ist eigentlich Schwäche, wenn man davon abhängig ist. Also da muss man selber wirklich das Ideal sehen und zum Ideal drängen in diese Richtung und treu sich selber eben,
genau.
Dass es natürlich damit zu tun hat, dass man manchmal, also ich habe festgestellt, dass manchmal, wenn ich gar nicht mit Musik zu tun habe, das stimmt gar nicht, weil Musik ist alles, überall und zu jedem Moment, aber dass ich nicht praktiziere im Sinne eben, dass ich irgendwas knechte auf dem Instrument und stundenlang irgendwas, was weiß ich, dass das sogar meine Musik erweitert, nur ob ich das dann kann, also ob ich das umsetzen kann, dann ist die Frage eben diesen, so wie ich vorher gesagt habe, von einem Karatemann, das ist einfach eine Frage der Harmonie Körper und Geist und das ist eine interessante Sache. Das hat mit Musik nichts mehr zu tun an sich, nicht? Nicht mit dem, also vor allem mit dem akademischen Auffassung, das ist ja alles dummes Zeug. weil natürlich gut, akademisches, da musst du lernen, wie man Instrument überhaupt benutzt, aber das Musik musst du selber finden.
Das stimmt. Ich musste gerade als ich noch in München gewohnt habe, öfter mit Charlie Antolini gespielt und weiß, dass du mal bei ihm Unterricht hattest.
Ja, ich hatte bei
ihm. Und der hat auch immer, der hat das eher skeptisch gesehen mit dem Jazz studieren generell.
Ja, aber der war ja auch echt, der ist ein richtig harter Vogel irgendwie. Ich weiß noch irgendwie.
Ich habe mit ihm gespielt, also das ist ja nicht so.
Dass das war schon, mit ihm war schon echt cool. So nach der Zeit, ich weiß nicht, wir haben mit, glaube ich, 8 angefangen und dann waren nur noch 2 am Ende da.
Schlagzeuger, bei ihm im Unterricht.
Ja, die anderen wollten nicht mehr. Und weil er hatte so Eisensticks, die hat er dann rausgeholt.
Genau.
Ja,
und dann
wusste man schon.
Und meinte, jetzt du. Okay. Und dann war so, ja, okay, aber der war einfach ein Herz von Mensch. Also ich habe mit ihm coolen Draht gehabt. Und war einfach so super.
Der hat das immer Jazz vom Zettel genannt. Und das ganze Akademische hat immer gesagt, das versteht er nicht.
Ich habe seine Sachen, die ihr gespielt habe, ich habe versucht dann aufzuschreiben.
Ja.
Ich habe gesagt, oh Mann, du bist das alles so super, aber kannst du das auch langsam, dass ich es mal aufnehmen kann oder mal irgendwie für mich so ein paar Notizen machen kann? Aber das Coolste, kurze Geschichte, ich habe eine Big Band Tape gehabt und hatte dazu Noten. Also entweder hat er mich reingelegt, ich weiß es nicht. Ich habe das angemacht über so einen riesigen Speaker und meinte, kannst du mal spielen? Und hier sind so die Noten und so, meint er, ach komm, Mensch, hör mir auf mit dem Quatsch, mach ran das Ding. Und da habe ich das angemacht und es war echt kompliziert. Und der Typ hat das genagelt. Ich weiß nicht wie, ob er die, aber wirklich einfach vom Gefühl, als ob er schon weiß, was gleich kommt. Es war echt faszinierend und das war wirklich, keine Ahnung, wie er das gemacht hat. War auf jeden Fall für mich echt ein krasses Ding, aber wo ich dachte so, mein Gott, wie hast du das jetzt hinbekommen?
Charlie Antolini, für die Hörer oder Hörerinnen, die ihn nicht kennen, ist ein, ich glaube mittlerweile ist er knapp 85 Jahre alt, Schlagzeuger, gebürtig Schweizer, hat auch international gespielt, hat mit Benny Goodman gespielt, hat wirklich eine Riesenkarriere als Schlagzeuger, lebt in München mittlerweile eben auch und Jürgen hatte früher Unterricht.
Genau, ich durfte mal ein Jahr.
Welche Bedeutung hat denn für euch beide jeweils Hamburg als Ort, an dem ihr lebt und arbeitet? Wir sind ja auch ein Hamburger Podcast und versuchen auch immer ein bisschen die Bedeutung der Stadt natürlich mit reinzubringen. Und ich meine, ich weiß, du bist für die NDR Big Band vermutlich hergekommen. Jürgen kommt aus Bremen, das ist nicht so weit weg, aber war es trotzdem immer so, dass du dachtest, Mensch, Hamburg wäre mal was oder wolltest du eigentlich weiter weg?
Nee, also nach Hamburg, also ich war ja vorher in Holland 4-5 Jahre und dann, mein Bruder ist auch Musiker. Und deswegen war das natürlich der nächstliegendste Punkt, aber es war auch der nächstliegendste Punkt. Ich habe in einer Band gespielt und wir hatten hier so einen Major-Deal bei Polydor.
Ja.
Und da dachten wir, hey, ist doch cool, in der gleichen Stadt zu sein. Früher war Polydor noch am Glockengießer Wall.
Ja.
Und dann haben wir das Album und hier auch aufgenommen, teilweise in Studios. Und da ging das eigentlich alles los mit, also ich habe vorher viele andere Formen von Musik gespielt, Rockmusik, Popmusik und das hat einfach in Hamburg stattgefunden.
Ja.
Und durch den Popularstudiengang, den ich gemacht habe, hatte ich auch schon irgendwie viel Kontakte hier. Ja, und dann bin ich einfach nach Hamburg gezogen.
Und stand es jemals zur Debatte, noch woanders hinzugehen oder bist du hier happy?
Nee, ich bin total happy. Ich meine, hier ist musikalischer Austausch, man trifft immer wieder neue Leute, ist eine tolle Stadt, immer kommt was dazu, der eine geht weg und es passiert einfach wahnsinnig viel. Und ich glaube, von hier aus ist ein perfekter Hafen, um in die Welt zu gehen. Mhm. Also jedes Mal, wenn ich wieder zurückkomme mit dem Flugzeug oder reinfahre, denke ich, ey, wow, was für eine geile Stadt. Mhm. Das muss man echt sagen. Also ich fühle mich hier sehr, sehr wohl.
Ja. Also ich muss sagen, auch habe ich ziemlich vieles hinter mir, nicht? Und abgesehen von 15 Jahren in der Schweiz, was eigentlich völlig, ganz komische für mich, Schweiz war völlig komische Wirkung auf mir. Obwohl, muss ich sagen, dass nach ein paar Wochen nach meiner Einreise Billy Cobham hat mir einen Vertrag gegeben. Und dann dürfte ich dudeln und natürlich habe ich jede Woche vielleicht 3-4 Platten aufgenommen von Country Music, Schweizer Folklore, bis zum Rockbands, whatever. Und natürlich nachher kam Amerika, ein Jahr später, und dann habe ich überall irgendwie viel, also war, glaube ich, 83 oder sowas, glaube ich, 83 war es, oder 84, wo ich 10 Monate auf Tour war, nicht? Also ein Tag da, 2 Tage Japan, 3 Tage Sizilien, dann irgendwie New York für 1,5 Tage. Also so geisteskranke Reisebüro eigentlich. Und mit verschiedenen Projekten eben. Das war natürlich total dufte Erlebnis, aber es natürlich am Ende wusste ich nicht, was, wo bin ich überhaupt, lebe ich noch oder nicht. Und dann habe ich gesagt, okay, ich werde jetzt Produzent.
Okay.
Ich bin auch nicht frei von Sünden.
Aber weil du ein Projekt gesehen hast, wo du dir dachtest, ich wäre gern Produzent, oder hat dich jemand gefragt? Nee,
ich habe ein Projekt entwickelt, der wurde beim MIS beziehungsweise Universal wurde das gekauft. MCA.
Ja.
Ich habe noch, wurde ich nach Berlin geholt, um Studio zu bauen. Also ich habe auch mit Feuchtigkeit und mit Akustikwände und die Gummis vom Autos auf der Decke. Alles so irgendwie habe ich geschnuppert. Und dann habe ich natürlich Equipment geholt und schon AMAC Mozart mit Neve und große Genelix und so. Also ganz tolles Studio für 1,2 Millionen, würde ich sagen, so jetzt. Das ist auch schon lange her. Und dann habe ich das Projekt gemacht, das wurde bei Universal veröffentlicht und dann sollte ich nach London. Da waren eben, weil die Lyrics hat damalige Chef von Universal geschrieben, Freund von mir, und hat mich, bin ich noch beim Sting gewesen, dann Marwat Ting, und dann habe ich für diverse Leute ein paar Töne geschrieben mit Texter, die namenhafte Texte. Anyway, und dann sollte ich nach London. Und dann irgendwie private Sachen hat sich dann dermaßen verkompliziert, dass ich sagte, okay, Universal ist auch in Hamburg. Dann bin ich nach Hamburg aus Berlin. Und ja, und dann ein paar Tage später Telefon, NDR. Und ich habe gesagt, okay, wäre jetzt auch schön zu spielen, wieder zu spielen. Ne, die haben mich immer geholt, seit 80er Jahren bin ich beim NDR immer als Gast. Ich kannte noch die alte Garde, die schon nicht mehr lebt.
Da habt ihr auch das erste Mal zusammengespielt beim NDR?
Ja, ich habe ein Projekt gemacht, Filmmusik, und ich habe Jürgen eingeladen, haben wir auch beim Jazz Baltica das vorgeführt. Fast ein Skandal gewesen.
Genau,
ja,
das war skandalös. Skandal.
Warum?
Nee, das war Begeisterung, aber die natürlich Middle of the Road, die
gespalten,
die,
sagen wir so.
Ja, die Leute, die erwartet haben, dass wir schöne. Das war natürlich nichts, weil war völlig wandern mit Film, der wurde auch von einem VJ völlig zerlegt, live. Sorry. Also das war sehr schön. Anyway, zwischen uns war schöne Chemie, und ich habe gesehen, er ist so positiver Mensch und hat eigentlich in jeder Situation super abgeliefert sozusagen und sehr hilfreich, das alles gewesen. Und dann deswegen, wenn er angerufen hat, habe ich sofort gesagt, ja, das ist doch wunderbar.
Mhm. Genau.
Das, und das war nicht viel zu reden, sondern sagen, wo wir uns treffen und wann. Mhm. Und da hat er ein paar Töne geschrieben, ich habe ein paar Töne geschrieben und haben wir daraus was gemacht. Und das war eigentlich sehr angenehm, weil Stimmung war, das war Mitte Sommers, ne?
Genau, es war einsam und es war, ja, man wurde nicht gestört. Das war, ich glaube, das ist das, worauf wir eigentlich, was eigentlich ganz gut ist, wenn man es dann selber aufnimmt, dass man sozusagen wirklich dann nur zu zweit ist. Ja, man ist nicht irgendwie Rechenschaft schuldig oder
ja, das kann ich mir vorstellen.
Hey Jungs, das war echt super oder sowas, sondern das war, ist irgendwie so ganz normal, dass man einfach spielt und sagt, ach komm, drück mal drauf oder hier, vielleicht nicht so gut gefühlt gerade, machen wir doch einfach nochmal.
Ja.
Oder es ist, gibt nicht dieser normale Studio Druck.
Ja, und Hamburg natürlich, weißt du, ich werde nie vergessen, wo ich Anfang 80er Jahre gekommen bin und aus vom Bahnhof her zu Rotenbaum Chaussee und dann im, glaube ich, bin mit U-Bahn gefahren zur Hallestraße und Menschen mit Geiger gesehen haben, die junge Leute, Japaner und so. Ich dachte, oh, how much I love it, you know. In Switzerland, if somebody is with Geiger, hey, weißt, spielst du auch irgendwie, ne, wozu spielst du eigentlich?
Ja.
Hast du einen anderen Beruf? Wenn du überhaupt Musiker bist, das ist nicht zu begreifen gewesen in der Schweiz. Und ja, das war dann NDR natürlich, einige Kollegen kannte ich von vorher, Christoph Lauer, habe ich doch mit ihm Band gehabt, dann waren natürlich Johannes Faber, Und mit Billy Cobham haben wir auch gespielt und noch andere Leute. Und das war wirklich herrlich. Und dann war wirklich die alte Garde.
War also, Ingolf damals auch schon da?
Ja, Ingolf war immer da. Ingolf habe ich getroffen. In 80er Jahren bin ich auf Tournee mit Herbolzheimer gewesen. Ja. Und Herbolzheimer hat Ingolf angekündigt.
Mhm. Ingolf Burkhardt übrigens, ich habe nicht den ganzen Namen gesagt.
Also seine sportliche Auffassung der Trompeter, muss ich sagen, war beeindruckend. Da waren Kollegen, zum Beispiel Posaunist Lea, wahnsinniger Typ. Und er hat Solo gehabt, dann ist er vorne gekommen, nach vorne, hatte Kopfstand gemacht und hatte seine 64 Takte im Kopf gestanden. Also, weißt du, aber das waren die Zeiten, wo man eigentlich...
Da war ich 10.
In welchem Jahr war das?
Das war, musste irgendwie 83, 84.
Da bin ich geboren.
Da war ich 11.
Es ist eine Platte, die heißt, glaube ich, Smile heißt die Platte. Ich eröffne diese Platte mit Piano-Solo. Und das war, ich bin aus New York gerade gekommen. Und ich habe in New York mit Reggie Walkman und dann Lenny White und Ron McClure und Michael Brecker und what the... Und dann... kam ich und ich war eigentlich so auf der Phase, dass wir spielen. So, dann ist der Herbolzheimer, das war in Südwestfunk, Herbolzheimer sagte, okay, so lass uns spielen. Okay, Aufnahme, 1, 2, 1, 2, 3, 4. So, I played. Und die alle sitzen da, ich spiele 10 Minuten, 15 Minuten, passiert gar nichts, die Kapelle kommt nicht rein. Und wir spielen und zieht Mads Winding und so, Castellucci etc. Und das ging wie Post ab, wie Hölle. Und dann habe ich dann irgendwie geguckt, weil ich dachte, ja gut, wann kommen die endlich irgendwie, weißt du so. Mhm. Und dann habe ich das irgendwie rausgefahren und so, und dann gucke ich, was ist es? Und die haben dann, andere haben dann auch so rausgefahren, die Musik war leise und dann stopp. Und Herbolzheimer sagt, Flatty, do you know what tune we are playing? I didn't know. You know, but it was free fall, totally fantastic. And then he said the title and I played the intro, that was first take. It was, but das waren solche, das waren die alten Zeiten, die waren völlig anders als jetzt, wo es auch alles so akkurat ist. Und ich habe ein bisschen Angst, weil das bekommt eine Krawatte. Und sogar wenn man Free Jazz spielt, ich beobachte das natürlich sehr aufmerksam, also nicht das, weil ich bin ja alte 68er, würde ich das so nennen. Also ich habe sehr viel davon noch, von dieser Philosophie, Freiheitsphilosophie geschnappt. Und das, wenn ich sehe, dann sind leider, muss ich sagen, das hat mit Zusammenspiel wenig zu tun.
Das Seid ihr manchmal an deutschen Hochschulen unterwegs und gebt in Deutschland auch Workshops, sodass ihr so ein bisschen Einblick... Habt.
Ja, wir haben, also jeder von uns hat ja mal hier eine Hamburger Hochschule, da gibt es ja so einen Masterstudenten, da war ich mal 2, 3 Jahre und hatte dann Studenten. Und wir waren dann in China ja auf Tour, da waren wir auch an Hochschulen und haben da Workshops gegeben, das letzte Mal in Rumänien, also wir machen schon diese Hochschulrunden immer.
Aber habt ihr das Gefühl, dass sich da Sachen zum Negativen verändern in so einem akademischen Umfeld, dass das zu akademisch ist? In irgendeiner Form?
Naja, also ich glaube, was das Schwierige ist, je mehr Wissen du hast, also je mehr du lesen kannst und machen kannst, desto weniger hörst du. Ja. Also es geht viel mehr durchs Auge. Das heißt, du guckst dir irgendwelche Videos an, wo Leute cool aussehen und wahnsinnig spielen, aber wenn du es dann wirklich auf einer Aufnahme hörst, dann willst du es eigentlich nicht nochmal hören. Mhm. Und das ist, finde ich, so, dass das Ohr manchmal dem bisschen gewichen ist, dem Visuellen. So. Das ist sehr viel auch schon im Jazz, jetzt schon, sehr viel visuell ist. Aber dieses Hören von einem ganzen Album zum Beispiel, dass das eigentlich generell ja auch so weniger wird. Und das ist das, wenn man an die Hochschule geht oder so, dieses so ein ganzes Werk oder so dieses wirklich sich richtig auseinandersetzen so vielleicht dadurch, dass es so viel Wissen gibt, man weiß ja gar nicht, vorher gab es ganz wenig, jetzt gibt es ganz viel, man wird ja so erschlagen. Deswegen habe ich manchmal das Gefühl, für manche ist es dann schwierig, sich auch irgendwo zu entscheiden oder sich selber zu finden, weil es der Ablenkungsfaktor ist ja auch gigantisch.
Ich sehe das noch, das Problem zum Beispiel, dass irgendwie ein Pianist aus Portugal oder ein schwedischer Pianist oder ein Italiener, alle spielen nach dem gleichen Schlüssel. Das sind so die Moden, die nicht nur die Plattenfirmen diktieren vielleicht, weil es ist natürlich Drang nach wirtschaftlichen. Daher orientiert man sich, was in der Mode kommt oder sowas, natürlich durch einige Bücher, einige Pädagogen, die das einfach auch kreiert haben. Vielleicht gibt's einfach das Denk weiter. Das, ich glaube, im Generellen, ich habe ein bisschen Bedenken, dass man nicht so Fachidioten produziert, weil ich glaube, wichtig ist eigentlich, dass man Musik überall entdeckt, nicht nur in seinem Instrument, sondern dass man die Fantasie beflügelt und die Fantasie, innerliche Musik hören, innerliches Umsetzung dessen, was man erlebt, wenn man erlebt überhaupt. Aber was sollten die Leute erleben, wenn sie einfach nur ein Buch nehmen, alles ist klar, knechten sie, gehen sie nach Hause, essen sie ihr Würstchen und gehen sie weiter knechten und machen Jazz-Trio und dann verdienen sie irgendwie ihre 200 Euro irgendwo um die Ecke. Und dann natürlich gibt's, dann wird's ein bisschen Erfolg, weil nächste Gig vielleicht noch in 2 Wochen gibt.
Ja.
Und dann kommt man in so einen Strudel von Ereignissen, die man einen versklavt. Und wenn man aufwacht, ist man 50 oder noch älter und man sagt, oh Gott, meine ich, okay, aber ich bin einer von. Und das braucht kein Mensch. Also wenn man dann, also ich sage nur so, dass ich habe als Teenager, also abgesehen von klassischer Musik, weil das war absolute, in meinem Fall war es, ich war gezüchtet als Pianist.
Ja.
Und ich habe erste Tourneen auch als klassischer Pianist gespielt. Aber man hörte dadurch, dass es keine Platten gab, also Edgar Winter oder Zappa oder sogar Sachen wie, also wo ich erst einmal zum Geschäft gegangen bin, eine Platte kaufen wollte, weil ich gehört habe, es gibt einen tollen Musiker, Miles Davis. Ich konnte das wirklich, also nicht Miles Davis, Miles Davis. Und ich komme in Holland, auch richtiges Land für einen jungen Bursche, weißt du, wo alles in der Luft schon riecht frei, sozusagen. Und dann der Sound, und ich sagte, Miles Davis, haben wir, wer? Miles Davis. Und dann ist der die Platte suchen gegangen, ja, nach hinten. Und inzwischen haben sie eine Platte aufgelegt, von der ich auch den Titel für Al Jarreau genommen habe. Life is a Long Song. Und das ist der Flötist, der Anderson. Jethro Tull.
Ja.
Eigentlich scheußliche Kapelle.
Ganz geil. Jethro Tull fand ich cool. Habe ich schon ein paar Mal live gesehen.
Weißt du, aber richtig cool. Einmal bin ich gegangen und ich konnte nicht glauben, was für Schrott das ist.
Anyway, Anderson oder
aber
so
das war so, weil Life is a Long Song. Ich werde das nicht vergessen, wie dieser Sound hat mich dermaßen fasziniert. Und dann waren Beatles und dann waren Zappa und da war Hendrix und was weiß ich was. Alles war drin und ich habe Schlagzeug auch gespielt. Also denk, was mir das alles fasziniert. Nein. Damals habe ich wirklich gut gemacht, nicht? Aber ich wollte nur sagen, das war alles heimlich. Ne? Das durfte ich nicht. Wollte es nur sagen, dass Umsetzung dessen, die Emotionen, die von einem Hendrix und das von Miles Davis oder Dave Brubeck oder so, das sind völlig andere Baustelle, aber doch nicht.
Ja.
Und jetzt ist die Frage eben, das zu durchzukauen, beziehungsweise zu erleben, Intimität mit der Sache zu finden, um sich selber zu positionieren, beziehungsweise die Ästhetik in sich aufzubauen.
Zum Thema Intimität habe ich die perfekte Überleitung zu deinem nächsten Projekt, weil du hast nämlich ein sehr intimes Konzertprojekt anstehen.
Ja.
In einem nicht so intimen Raum in der Elbphilharmonie, da können sehr viele Leute
aber
dabei sein.
Das ist Chamber Room, Chamber Saal, Kammersaal.
Magst du das kurz erzählen, um was es
ja,
da geht?
Ja, gerne, gerne. Es ist ein Treffen mit einem Kollegen, einem Pianisten aus gleicher Schule. Das könnte mein Sohn sein. Und er ist beim ECM jetzt seit ein paar Jahren. Und haben wir uns nach einer Idee von Krakauer Jazz Festival haben wir uns getroffen in der Philharmonie, einfach so spontan.
Dominik Vanja heißt der.
Dominik Vanja, ja. Und war spektakulär das Ganze. Ich habe gespürt, dass das gut gehen wird.
Und das war zu den Feierlichkeiten der Siegesmundglocke? Nein,
das ist daraus geworden, weil ich habe schon oft, ich habe solche Auffassung manchmal, dass ich was wiedergeben möchte auf meinem Instrument, was mit nichts zu tun hat, mit keiner Musik, also so. Und das habe ich häufig, also für mich ein gigantisches Glocke hat so viel, wenn du das in eine Bewegung setzt, weißt du, das hat alles mit Physik und zu tun und da kommen die Overtöne und diverse, also abhängig von den, wie fest das angeschlagen ist. Das ist Musik ohne Ende. Das ist ein Wall of Sound. Mhm. Und jetzt habe ich dann Flügel. Und ich habe das mehrere Male auf den Konzerten, habe ich mich da rein und habe ich einfach diese ganz große Glocke quasi wiedergegeben.
Ja.
Und daraus habe ich das provoziert auf dem Konzert. Und daraus alle sind sie gekommen und sagten, das ist jetzt so und jetzt haben wir Ding, dann machen wir einen Stempel drauf, dann eine Organisation, andere Organisation angesprochen und die haben gesagt, ja, wir unterstützen das auch finanziell und so. So ist das entstanden, dass mit diesen Siegmund Glocke, die in Krakau seit 500 oder 600 Jahren läutete, immer beim Tod, Wedding, Krieg, Peace und so. Und dass die Zeiten so sind, wie sie sind. Deswegen haben wir, wollen wir einfach die Glocke donnern am 3. am 3. Dezember um 20 Uhr in dem kleinen Saal der Elbphilharmonie und ich hoffe,
gibt schon Karten.
Gibt schon, ja, seit kurzem, das war noch Hickhack, aber jetzt ist alles schon drin und seien Sie herzlich eingeladen natürlich, weil es ist sehr, sehr, sehr happening und sehr spektakulär. Ich kann auch stilistisch das nicht also bezeichnen.
Es gibt so ein kleines Video auf Instagram, das habe ich gesehen, man ein bisschen die Musik hört und auch diese Glocke sieht.
Ja.
Und das kann ich auch sehr empfehlen, sich das anzusehen.
Ich habe natürlich ein paar Tracks da zu Hause von dem Konzert und die sind wirklich, Duos, zwei Pianos, das ist nicht so alltäglich. Und das meistens wird abgesprochen, das sind Leute, die sich stilistisch irgendwo zusammenfinden. Wir sind ein bisschen unterschiedlich, obwohl das Einzige, was uns verbindet, ist diese polnische Auffassung für die Musik vielleicht, also vom Erziehung her. Nicht? Also diese visuelle Bedeutung bringen und so. Musik ist ja nicht Selbstzweck, das ist irgendwie Klimperei, sondern man erzählt diverse Geschichten und dass es so flapsig klingt, aber hier ist die Verinnerlichung. So spielen wir damals, also wenigstens aus der polnischen Musikschule, hat man die klassische Musik auch so interpretiert, dass die Bedeutung hatte, weil man sich interessiert hat, was der Komponist war, was er gedacht hat in dem Moment oder so. Es ist kein Musak in dem Sinne irgendwie zur Berieselung oder irgendwie sich dann irgendwie schön in der Kneipe Hintergrund und so. Das ist alles sehr, sehr, sehr bedeutungsbetont.
Ja,
nicht?
Ja.
Es führt zu irgendwo die ganze Dramaturgie des Konzertes. Mhm. Es wird live gestaltet und so. Eigentlich ist es faszinierend, weil er ist die neue Generation, er ist sehr interessant, fakturell, harmonisch, sehr interessant. Und ich habe meine Wege und das fühle ich alles irgendwie, fühlen wir uns zusammen dazu ein Happening.
3.12.
Yes.
3.12. Jürgen, was steht bei dir als nächstes an?
Viele Auftritte jetzt ja. Im November. Dann habe ich noch eine Albumproduktion
mit
Fjärell.
Das ist
eine schwedisch-südafrikanisches Pop-Duo.
Noch ein Duo, ihr spielt beide einfach sehr...
Nee, das ist kein Duo, das produziere ich. Da bin ich eine Woche im Studio, spiele auch ein bisschen Schlagzeug. Und dann beginnt im November eine komplette Tour. Bin dann in Basel und in Deutschland ganz viel. Alle so Dresdner Jazz Festival und keine Ahnung.
Und wann spielt ihr beide wieder zusammen?
Wir spielen am 21. November in Saarbrücken, Jazz im Schloss.
Auch das, ich meine, den Podcast kann man ja überall hören. Auch da kann man sich mit Sicherheit schon Karten...
Wow. Ja, da kann man sich Karten kaufen. Yeah.
Ja.
Da sind wir fleißig und...
Das wird eng, wenn ihr sich nicht beeilen, das wird eng. Ne?
Ja, und nein, aber wir spielen auch nächstes Jahr, haben wir schön zu tun und planen auch noch viele Sachen irgendwie, wir haben vielleicht noch eine Kanada-Tour.
Schön.
Und spielen dann, was war's, Jazzfest Bonn spielen wir, Jazzfest Schwerin spielen wir und ja, viele
Termine. Ihr habt eine Homepage mit Sicherheit.
Genau, Krakau wahrscheinlich und da gibt noch ein paar Termine, die habe ich jetzt leider vergessen.
Aber ihr könnt gerne eure Homepage sagen.
Genau, das ist www.sendetzky-spiegel.de.
Wir verlinken die euch am besten auch mit dem Podcast, ja, dann könnt ihr euch
klasse.
Selbst die Konzerttermine noch angucken.
Genau.
Ja, sehr interessant, sehr schön. Ja. Vielen herzlichen Dank.
Ich bin mir sicher, ihr hättet noch ganz viele andere Geschichten zu erzählen. Ich habe euch auch ganz fasziniert zugehört. Gibt es irgendwas Wichtiges, was ihr noch den Leuten sagen wollt an dieser Stelle?
Virenfrei bleiben.
Viel Musik hören.
Viel Musik hören und virenfrei bleiben.
Augen zu, Musik hören, schönen Tee machen. Beaujolais ist auch gut. Beaujolais Nouveau.
Viel zu Konzerten gehen.
Das stimmt.
Yes, wir brauchen Publikum.
Wir sind
sehr, sehr abhängig von, beziehungsweise abhängig. Naja, weil uns, das ist ein Lebenselixier für uns. Musik spielen wir schließlich nicht allein für uns, weil ich brauche nicht zu spielen. Selbst die Musik hört man in eigenen Körper. Aber eben diese Übertragung und diese Gemeinsamkeit und diese Celebration.
Genau, wir brauchen euch. Ne? Kommt wieder viel zu Konzerten.
Ja.
Das ist wichtig.
Also 3. Dezember, 20 Uhr und 21. Dezember in Saarbrücken und ich bin noch...
November.
21.
November.
Und dann bin ich noch am 18. in Schloss Elmau mit am Festival, European Jazz Festival und mit Atom String Quartet.
Also ihr hört, die beiden bieten euch wirklich kreuz und quer im ganzen Land mehr als genug Möglichkeiten an. Und die Welt ist auch auf jeden Fall immer noch und weiterhin verrückt genug, als dass gemeinsames Musikerleben uns allen nur gut tun kann. Und deswegen an dieser Stelle danke euch beiden, dass ihr hier wart heute.
Vielen herzlichen
Vielen Dank.
Du hast das wunderbar gemacht.
Dann einfach bis zum nächsten Mal. Ja. Tschüss.
Jo, tschüss.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.